Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn das Lüftungsgerät heute auf ein bisschen einer stärkeren Stufe läuft, aber das hilft so ein bisschen, die Luft auch umzuwälzen. Jetzt bei der Hitze ist es, glaube ich, ganz gut. Ich möchte die Predigt mit ein paar Fragen einleiten. Und zwar Frage 1, was hat sich durch unsere Jesus-Nachfolge im Leben geändert? Also geändert im Vergleich zu früher, als wir Jesus noch nicht folgten. Haben wir etwas gewonnen? Und wenn ja, was? Haben wir möglicherweise etwas verloren? Was könnte das sein? Haben wir etwas aufgegeben? Und noch eine ganz generelle Frage. Lohnt sich unser Christsein? Lohnt es sich, Jesus zu dienen? Lohnt es sich, ihm zu gehorchen? Lohnt es sich, seinen Willen zu tun? Ihm zu folgen? Wir erinnern uns vielleicht an die Predigt über den reichen Obersten oder reichen Jüngling, wie er auch in anderen Evangelien genannt wird, zu dem Jesus gesagt hat, komm, folge mir nach. Lohnt es sich, ihm zu folgen? Ich glaube, dass alle, die Jesus kennen, hier unter uns, mit Sicherheit antworten, ja, es lohnt sich absolut, dem Sohn Gottes nachzufolgen und seine Wege zu gehen im Leben. Und im heutigen Predigttext, das ist eigentlich der Rest, nur diese drei Verse, die der Jürgen dann nicht mehr ausgelegt hat von Lukas 18, die Verse 28 bis 30. In diesem heutigen Predigttext spricht Jesus über den Lohn, über den Gewinn, der quasi vom Herrn ausgeschüttet wird für all jene, die mit Jesus den schmalen Weg zum Leben gehen. Das ist sicherlich ein Weg mit mancher Entbehrung. Jeder von euch weiß das und hat das erfahren. Schmal eben. Aber er steht unter dem reichlichen Segen Gottes. Ich lese jetzt den Predigttext, wie immer, aus der Schlachterübersetzung, Lukas 18, Vers 28 bis 30. Da sprach Petrus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wieder empfinge in dieser Zeit und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Erstens, was die Jünger bewegt, ist sicherlich dieser Generalgedanke, lohnt es sich, Jesus zu folgen? Lohnt es sich, Jesus zu folgen? Schauen wir uns die Worte, die hier Petrus spricht, nochmal genau an. Vers 28, da sprach Petrus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Der Petrus spricht hier wie so oft stellvertretend für die 12 Jünger, für die anderen Apostel. Ich kann mir vorstellen, dass ihm bei dem Gespräch des Herrn mit diesem reichen Obersten klar geworden ist, dass sie als Jünger des Herrn ganz anders waren und sich auch ganz anders verhalten hatten als dieser reiche Jüngling. Denn sie waren doch im Gegensatz zu ihm gehorsam gewesen. Der Reiche ging traurig davon, könnt ihr euch erinnern. Sie jedoch folgten Jesus. Der Reiche war nicht bereit, auf sein Vermögen zu verzichten und diesen Götzen, denn der Reichtum war sein Götze, an den er gebunden war, diesen Götzen aufzugeben um Jesu Willen. Sie jedoch, Petrus sagt es ja, hatten alles verlassen und waren damit gehorsamer gewesen als der Reiche. Sie waren gehorsam gewesen dem Ruf gegenüber, komm, folge mir nach. Ihr Gedankengang war also vermutlich folgender. Wir folgen dir, Herr. Wir waren bereit, uns liebgewordene Dinge, vielleicht sogar liebgewordene Menschen aufzugeben. Bekommen wir nun diesen Schatz im Himmel, von dem du dem reichen Jüngling gegenüber gerade gesprochen hast? So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Vers 22. Diese Gedanken, die zu der Aussage also des Petrus führten, siehe Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, sie wirken fast ein wenig stolz und berechnend. Denn Petrus gibt ja zu verstehen, dass also sie, alle diese 12, die Apostel, im Vergleich zu dem Reichen viel opferbereiter waren, viel hingebungsvoller sich verhalten hatten. Und so ein Vergleich birgt immer so ein bisschen die Gefahr des Stolzes in sich. Andererseits dürfen wir dem Petrus eine stolze Haltung auch nicht unbedingt unterstellen, weil die Schrift ja nichts weiter zu der Herzenshaltung des Petrus erwähnt. Selbst in der Antwort des Herrn Jesus entdecken wir keinen Tadel, keine Ermahnung, wie der Herr es so manches Mal eben dem Petrus gegenüber tun musste. Wir lassen es offen. Bleiben wir an dieser Stelle aber kurz bei der Aussage des Petrus nochmal stehen. Siehe, wir haben alles verlassen und prüfen nach, was er damit meint. Was hatten die Jünger denn verlassen? Beispielsweise ihre Fischerboote. Sie haben ihre Eltern verlassen, Jakobus und Johannes zum Beispiel, haben ihren Vater einfach sitzen lassen an den Booten, als der Herr sie rief. Manche haben ihre Häuser verlassen, wie Petrus oder auch Matthäus. Manche haben ihre Frauen verlassen, wie Petrus, vielleicht auch andere verheiratete Apostel. Es gab verheiratete Apostel. Und wenn sie verheiratet waren, die Schrift sagt zwar nichts, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, hatten sie vielleicht auch Kinder, also Familie. Und solange sie mit dem Herrn unterwegs waren, hatten sie auch die zeitweilig verlassen. Einige hatten ihre Heimat verlassen, denn sie waren ja jetzt mit Jesus unterwegs. Manche haben ihren Beruf aufgegeben, ihren Besitz. Das alles haben sie verloren, haben sie verlassen, zumindest zeitweilig, vielleicht auch manche für immer, um Jesus zu begleiten. Ich möchte einen Bibeltext vorlesen, der stellvertretend das nochmal belegt, diese Opferbereitschaft. Und das ist Markus 1, Vers 16 bis 20. Und da erfahren wir nochmal, wie das bei einigen Jüngern war, die Jesus in seine Nachfolge gerufen hat. Als er aber vom See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Und jetzt kommt der Vers 18. Da verließen sie sogleich ihre Netze, also Besitz zurückgelassen, und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flickten. Und sogleich berief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedäus samt den Tagelöhnern im Schiff. Kollegen aufgegeben, Vater aufgegeben und folgten ihm nach. Lukas 5, Vers 11. Das ist der wunderbare Fischzug, den Petrus tun durfte, ein Wunder. Und als sie dann an Land gingen, sie brachten die Schiffe an Land, hieß es, verließen sie alles. Schiff verlassen, den Riesenfang verlassen, war viel, viel wert und folgten ihm nach. Lukas 5, 27, da geht es um den Levi. Danach ging er hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, er hat sein Büro verlassen, er hat seinen Beruf verlassen, die ganzen Einnahmen verlassen, stand auf und folgte ihm nach. Wir sehen schon, dass die 12 enorme Opfer gebracht hatten. Diese 12, dieser engste Kreis um Jesus. Weil der unwiderstehliche Ruf des Heilandes Jesus sie gezogen hatte und im Herzen diese Bereitschaft erzeugt hatte, für Jesus alles aufzugeben oder sehr viel. Wir müssen natürlich an der Stelle eins beachten. Die Apostel, die verheiratet waren, nicht, dass wir das jetzt in den falschen Hals bekommen, die haben sich nicht von ihren Ehefrauen geschieden. Das war nicht der Fall. Sie blieben Ehemänner. Wir lesen das 1. Korinther 9, 5, da schreibt Paulus, einige Apostel führen Ehefrauen mit sich. Die haben sich nicht getrennt von ihren Ehefrauen. Auch diejenigen, die Besitz verlassen haben, blieben Eigentümer des Besitzes, denn sie haben ihn nicht verkauft, wie es der Reiche machen sollte. Wenn du deinen Besitz verkaufst, gehört er jemand anders. Sie haben ihn nur zeitweilig verlassen. Sie blieben Eigentümer ihrer Häuser oder ihrer Netze oder ihrer Boote. Das ist ein Unterschied. Außerdem müssen wir auch beachten, dass die 12 Apostel, sie heißen ja auch Apostel Jesu, dass sie und ihr Auftrag und die von ihnen, die ihnen vom Herrn auferlegte Lebenssituation historisch einmalig ist. Es gibt jetzt nicht weitere Apostel Jesu. Und deswegen müssen wir da immer aufpassen, bei den Aposteln können wir auch nicht alles als Beispiel für uns nehmen. Die Apostel sollten das Fundament der weltweiten Gemeinde legen. Du und ich, wir legen nicht das Fundament. Das ist gelegt durch das Wort Gottes. Die Apostel haben zusammen mit einigen anderen das Wort der Bibel unter der Inspiration des Heiligen Geistes verfasst. Keiner von uns soll dem Wort was hinzufügen. Es ist, dieser Grund ist gelegt. Die Apostel waren befähigt zu Zeichen und Wundern, um die vom Herrn verliehene Autorität zu beweisen und auch die Herrlichkeit und Größe des Herrn und die Wahrheit des Wortes zu beweisen. Auch das ist einmalig bei ihnen und das unterscheidet sie eben, das alles von anderen Nachfolgern Jesu, so wie du und ich einer ist. Und deshalb dürfen wir hier nicht zu dem Fehlschluss kommen, dass zu einem Jesus hingegebenen Lebensstil zwangsläufig dazugehört, alles komplett zu verlassen, Familie verlassen, Besitz verlassen, Häuser verlassen. Das wäre dann nicht biblisch. Das ist nicht Gottes Wille. Wir werden auch umgekehrt nachher sehen, dass die Apostel dafür, dass sie in dieser besonderen Situation standen, auch eine besondere Verheißung bekommen, die nur für sie gilt. Das ist eine zukünftige Herrschaftsstellung im Friedensreich des Herrn Jesus. Und das erhalten nur die Apostel allein. Das hat uns Lukas nicht berichtet, aber wir hören später bei Matthäus, dass er zuerst seine 12 Jünger anspricht mit einer ganz eigenen, besonderen Verheißung als Lohn für ihren fundamentalen Dienst. Zurück. Die 12 hatten also große Opfer gebracht, auch wenn sie, wie gesagt, ihre Ehefrauen nicht komplett, sondern nur für die Zeit der Ausbildung bei Jesus, so könnte man das formulieren, verlassen hatten. Und dann auch zwischendurch ja immer wieder gesehen, denken wir an Petrus. Jesus ging in das Haus des Petrus und hat dort die Schwiegermutter geheilt. Es waren trotzdem natürlich ganz große Opfer, auch wenn sie eben ihren Besitz nicht verkauft, ihren Beruf nur teilweise verlassen haben, manche vielleicht sogar für immer. Und die Frage ist, wie steht Jesus zu den Opfern, die die 12 für ihren Herrn gebracht haben? War es für Jesus selbstverständlich? Übergeht er es? Hat es irgendwelche Folgen? Wir müssen sagen, natürlich bemerkt Jesus das hingebungsvolle Verhalten und Handeln der Jünger. Natürlich betrachtet er es nicht als selbstverständlich. Er freut sich darüber. Er belohnt es sogar, und zwar überreich. An den Verheißungen, die der Herr Jesus dann den 12 zusagt, die er dann aber auch allen Gläubigen zusagt, erkennen wir, dass Gott keine unserer Taten oder Handlungen oder Lebensumstände vergisst, in die wir wegen Jesus geraten sind. Oder die wir wegen des Reiches Gottes auf uns genommen haben. Oder die wir wegen des Evangeliums getan haben. Er vergisst nichts. Der Herr wird das nicht vergessen. Im Gegenteil, er wird es sogar belohnen. Schauen wir uns jetzt Jesu Antwort an. Es sind, wie schon vorhin angedeutet, nicht nur 2 Verheißungen wie bei Lukas, sondern wenn wir Matthäus zu Hilfe nehmen, sind es 3 Verheißungen, die er gibt. Und die erste ist eben nur für die Apostel. Ich lese dazu den Paralleltext bei Matthäus 19, Vers 28. Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Also sitzen auf 12 Thronen. Jeder Apostel, könnte man sagen, wird im tausendjährigen Reich Autorität über einen Stamm Israels erhalten. Das ist eine gewaltige Verheißung. Eigentlich wie 12 Könige mit richterlicher Gewalt über tausende von ihren jüdischen Landsleuten. Und die ganze Welt wird es sehen, diese 12, die auf dem Thron sitzen. Das ist ein einzigartiges Vorrecht und er verspricht es an dieser Stelle den Aposteln. Die zweite und dritte Verheißung, diese beiden, die also bei Lukas hier berichtet sind, die gelten allen wiedergeborenen Christen. Wir erkennen das an der Formulierung Jesu. Er drückt sich ja in Vers 29 so aus, dass der Kreis derer, denen etwas zugesagt wird, vergrößert wird, erweitert wird. Und dieser Adressatenkreis der folgenden zwei Verheißungen erweitert sich im Grunde genommen auf alle jemals durch Jesus Erlösten und Wiedergeborenen. Richtet sich also an dich und mich auch. Die Zusage richtet sich über die 12 Apostel hinaus an alle, ohne Ausnahme, wie Jesus hier formuliert, an jeden. An jeden, der Jesus kompromisslos nachfolgt. Er aber sprach zu ihnen, Vers 29, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, also es gibt hier keine Ausnahme, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wieder empfinge, in dieser Zeit und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Wenn wir an die Eingangsfrage denken, die er gelautet hatte, lohnt es sich, Jesus nachzufolgen? Dann können wir hier an dieser Stelle schon sagen, es lohnt sich total. Denn es gibt große Verheißungen. Zusagen Gottes für die Nachfolger Jesu. Also nicht nur diese, viel, viel mehr. Aber eben auch heute diese hier. Zusagen für die 12 Apostel, aber auch für jeden, der eben nach Pfingsten Jesus nachfolgt, der bereit ist, sich nicht mehr um sich selber zu drehen, sondern sich für Jesus einzusetzen und nach seinen Zielen zuerst zu fragen. Kommen wir zum Punkt 2. Unser Lohn, habe ich so überschrieben, diesen Punkt, unser Lohn ist Gottes Fürsorge. Unser Lohn ist Gottes Fürsorge. Das ist diese Verheißung für uns alle. Inhalt dieser Zusage ist eine großzügige Belohnung durch Gott. Wunderbare Gaben von Gott. Hören wir nochmal rein, ab Vers 29. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen. Jetzt kommt die Zusage. Der es nicht vielfältig wieder empfinge in dieser Zeit. Bleiben wir erstmal bei diesem ersten Teil der Verheißung. In dieser Zeit. Drei Dinge fallen bei dieser Verheißung auf. Erstens, es ist eine Verheißung mit großer Gewissheit. Denn wie hast du der Herr Jesus eingeleitet? Wahrlich. Wörtlich steht da Amen. Amen, ich sage euch. Das heißt so viel wie, liebe Freunde, folgende Wahrheit gilt felsenfest. Darauf könnt ihr bauen. Das ist unumstößlich. Ganz gewiss, vielleicht fällt es euch schwer, es zu glauben, aber es ist wahr, warum der lebendige Gott steht mit seiner Autorität dahinter. Wahrlich, ich sage euch. Eine Verheißung mit großer Gewissheit. Dann zweitens, die Verheißung gilt allen Jüngern. Das haben wir gerade schon bedacht. Keiner, der für Jesus irgendein Opfer gebracht hat, ist vergessen. Niemand, der von ganzem Herzen dem Heiland Jesus folgt und mit ihm und in erster Linie für ihn lebt, wird jemals vom Herrn vergessen, belohnt zu werden. Kein einziger. Und im Umkehrschluss, alle, die zu dem großen weltweiten Leib Jesu Christi gehören, aufgrund ihrer persönlichen Beziehung zu Jesus, sind jetzt angesprochen. Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wieder empfinge in dieser Zeit und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Man könnte natürlich jetzt fragen, aber wird hier nicht nur denjenigen Christen Segen versprochen, die etwas ganz Großes für Jesus aufgegeben haben? Wie zum Beispiel einem Missionar, der vielleicht jahrelang auf die Gemeinschaft mit seinen Eltern verzichtet, weil er irgendwo in Afrika oder Asien oder sonst wo weit weg von zu Hause ist, der auch auf ein Eigenheim verzichtet, vielleicht auf ein eigenes Auto, möglicherweise auch auf einen Beruf, er lebt nur von Spenden. Sind hier vielleicht nur solche gemeint? Antwort: Nachfolge Jesu wird immer mit einem Verzicht verbunden sein, im Großen oder im Kleinen. Und das ist bei jedem Gläubigen so. Auch bei einem, der nicht nach Äthiopien geht als Missionar. Denn als Christ lerne ich doch, Jesus und seinen Willen auf den Thron meines Herzens zu setzen. Und das hat immer Konsequenzen, auch wenn es nicht so dramatische sind, wie sie Jesus hier genannt hat. Einige Beispiele. Vielleicht musstest du manchmal Unverständnis von ungläubigen Verwandten in Kauf nehmen, weil du die Wahrheit vertreten hast. Vielleicht hast du manchen Wunsch, den dein jugendliches oder auch bei mir, den mein jugendliches unbekehrtes Herz erfüllt hat zugunsten des Herrn, aufgegeben. Du hast dann nicht dein Haus aufgegeben, aber irgendwie so ein Wunsch, weil du gemerkt hast, das passt nicht mehr. Vielleicht hast du dich um Jesu Willen von einer liebgewonnenen Gewohnheit oder Abhängigkeit getrennt. Vielleicht hast du einen Götzen gehabt, wie der reiche Jüngling. Du hast ihn in deinem Leben entlarvt und mit ihm gebrochen im Vertrauen auf Jesus. Du hast den Götzen verlassen. Vielleicht hast du jemand eine Wohltat oder Barmherzigkeit erwiesen, weil der Geist Gottes dich dazu gedrängt hat, und das hat im Gegenzug bedeutet, auf Freizeit zu verzichten. Vielleicht hast du einen Nachteil oder ein Getuschel hinter vorgehaltener Hand in Kauf genommen, um dich zu Jesus zu bekennen. Vielleicht hast du eine notvolle Situation erlebt oder stehst gerade darin. Jeder wird immer wieder erkennen, dass Gehorsam gegen Gott oft bedeutet, etwas anderes aufzugeben. Vielleicht auch Sorgen aufzugeben und den Blick auf Jesus zu richten. Irgendetwas anderes zurückzustellen, was Gott und dem Gehorsam widerspricht. Und das scheinbare Problem ist dann immer, es sieht für das menschliche Auge aus wie ein Verlust. Ich muss etwas aufgeben. Aber es stellt sich jedoch im Licht des Glaubens letztendlich immer wieder als viel größerer Gewinn und Segen heraus. Der Apostel Paulus hat sowas auch erfahren und hat es im Philipperbrief auf den Punkt gebracht, Philipper 3, 7-11. Er bezeugt: Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Viel aufgegeben. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Und jetzt formuliert er seine Ziele, seine neuen Ziele, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Mit Jesus leben, ihr merkt, das führt immer zu einer Umbewertung dessen, was im Leben wichtig ist. Das sind dann andere Prioritäten, andere Wertigkeiten, die sich ergeben. Aber der Gewinn bei dieser Geschichte ist doch für Gottes Kinder eben immer viel größer als das, was man um Jesu willen aufgibt und zu verlieren scheint. Und der Paulus hat es erkannt. Jesus erkennen, hat er gesagt, das ist doch viel kostbarer als die Annehmlichkeiten dieser Welt. Wenn man das so auf die Waage legen würde, vielleicht fürs menschliche Auge, ja, die Annehmlichkeiten der Welt sind schon gewichtig. Aber für das geistliche Auge, Jesus erkennen, das ist was Ewiges, das ist doch viel kostbarer, das schlägt doch die Waage in die Richtung aus. Von Gott als gerecht betrachtet und auch als gerecht behandelt zu werden, aus Gnade, ist viel kostbarer als die Anerkennung von Menschen oder der Aufstieg in der Karriereleiter. Aus den Toten auferstehen zu dürfen, wie er geschrieben hat an die Philipper, stellt doch das größte Bankkonto weit in den Schatten oder ein unbeschwertes irdisches Leben. Jeder, der mit Jesus lebt, wird Jesus gehorchen und dabei immer wieder sowohl Weltliches als auch Böses überwinden müssen und eben auch zurücklassen müssen. Jedem, der Jesus folgt, gelten die beiden Verheißungen, wie wir gesagt haben, aus Vers 29 bis 30. Eins dürfen wir nicht vergessen. Viele Glaubensgeschwister werden vom Herrn tatsächlich zu größeren Opfern, zum Durchschreiten tiefer Täler oder zur Aufgabe von Lebensträumen oder menschlichen Beziehungen gerufen, zum Verzicht auf Besitz, Verzicht auf bequeme Wohnung, wie du und ich sie alle vermutlich irgendwie haben und genießen dürfen, vielleicht sogar zur Hingabe ihres Lebens um Jesu willen. Ich muss hier nur das Heftle hochhalten. Ich sage es jetzt nicht wegen der Aufnahme. Da drin könnt ihr lesen von Leuten, deren Dörfer zerstört wurden von Extremisten, weil sie Christen sind. Die haben ihren Besitz verloren. Die haben vielleicht Menschen verloren, um Jesu willen. Es passiert heute tausendfach. Doch diese Glaubensgeschwister dürfen wissen, dass ein größerer Verlust auf der einen Seite auch eine größere Wiederherstellung auf der anderen Seite durch den Herrn zur Folge hat. Denn dieses vielfältige Empfangen, was der Herr ja besagt, ist es ja irgendwie wie eine Rechnung. Er sagt ja nicht, die kriegen es einfach wieder, sondern vielfältig. Das ist eine Multiplikation. Und da muss es ja irgendwie einen Faktor geben, den man multipliziert. Das heißt also, wer viel eingebüßt hat wegen Jesus, der wird natürlich auch vom Herrn viel mehr mit Segen irgendwie entschädigt werden. Und das macht die Liebe des Vaters. Größere Opfer werden auch sicherlich mit größerem Segen belohnt. Nun fällt uns noch etwas Drittes auf bei diesen Verheißungen. Wie eben schon angekündigt, der Herr ist sehr großzügig beim Belohnen. Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wieder empfinge in dieser Zeit und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Freigebig ist der Herr. Großzügig. Er sorgt für seine Kinder, für Menschen, die ihn an erste Stelle setzen. Er erstattet eben nicht nur eins zu eins, nicht zweifach, vielfach, vielfältig. Schon enorm. Ich möchte dieses vielfältige Empfangen versuchen, ein bisschen aufzudröseln. Was könnte das beinhalten? Zum einen, und das gilt wirklich für jeden, wer Jesus folgt, das ist die erste Gewinnausschüttung sozusagen, der gewinnt ganz viele neue Brüder und Schwestern, die geistlichen Geschwister. Mitgläubige, Miterlöste, das ist auch in der örtlichen Gemeinde und natürlich die weltweite Gemeinde, weil von denen hier geschrieben steht, sind ja auch unsere Glaubensgeschwister. Das ist eine riesige und wunderbare Entschädigung und für viele auch für abgebrochene irdische Beziehungen. Überreich beschenkt, kann man da nur sagen. Jesus stand doch mal in einem Raum, wo die Leute um ihn saßen und ihm zugehört hatten und er gesagt hat, das ist meine Mutter, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Die Leute, die das Wort, die Botschaft hören, das sind meine Geschwister. Also haben wir alle viele neue Brüder und Schwestern gewonnen und das unterscheidet uns von Menschen, die nicht erlöst sind. Die haben diese Glaubensschwester und Bruderschaft nicht. Vielfältig. Dann, wer Jesus folgt, gewinnt vielleicht auch einen geistlichen Vater und ein geistliches Kind oder eine geistliche Mutter. Wie ist denn das zu verstehen? Es sind diejenigen, die dich zum Glauben geführt haben. Das wäre zum Beispiel dein geistlicher Vater oder deine geistliche Mutter. Und wenn du jemand zu Jesus führst, hast du irgendwie auch ein geistliches Kind, das zur Welt gekommen ist, natürlich durch den Herrn, aber du warst das Werkzeug und du bringst ihm die ersten Schritte bei im Glauben. Herr Paulus hat mal davon gesprochen, dass Timotheus sein Kind im Glauben ist. Dann, was ist noch dieses vielfältige Empfangen, was Jesus hier verspricht? Man kann, denke ich, mit Fug und Recht sagen, wer Jesus folgt, gewinnt auch viele christliche Häuser dazu. Häuser von Glaubensgeschwistern, in denen man einfach willkommen ist. Wenn ich dann irgendwo da hier in der Straße klingle, bin ich vielleicht nicht unbedingt willkommen, aber wenn ich jetzt nach Lichtenfels fahren würde und bei dir klingeln würde oder bei euch in Kloster Langheim oder in Coburg oder wo auch immer in Hildburghausen.
Bei mir bist du
und
willkommen.
Genau, die Tür geht auf. Ich kann mit Sicherheit sagen, jeder unter uns ist doch beim anderen irgendwie willkommen. Ja. Na, das ist doch logisch, weil wir Geschwister sind. Und deswegen gewinnen wir eigentlich auch viele christliche Häuser dazu. Wer Jesus folgt, gewinnt natürlich auch geistliche Reichtümer. Und das ist ja das Entscheidende auch. Ein solcher Reichtum ist sicherlich die Freude. Freude wird in der Bibel ganz oft erwähnt. Auch im Philipperbrief ist es der Brief der Freude. Die Freude im Herrn Jesus ist viel mehr wie ein kurzer Freudenrausch. Vielleicht, wenn du für eine Sportmannschaft fieberst und die wird Weltmeister. Es ist eine kurze Freude, aber nach 3 Tagen ist Gras drüber gewachsen. Da denkt kein Mensch mehr dran und du freust dich auch nicht mehr drüber. Oder das Abitur wurde bestanden, super, aber in 2 Wochen ist auch das vergessen und kann dich nicht durch dunkle Zeiten tragen. Es sind Hochgefühle, die schnell vergehen. Aber die Freude am Herrn, die Freude an der Erlösung, die Freude an seiner Gnade, an seiner Nähe, das ist eine lebenslang strömende Quelle im Herzen. Die hört nicht auf, die versiegt eben nicht. Und sie kann uns jeden Tag froh machen, jeden Tag dankbar machen. Sie kann uns jeden Tag auch Kraft erhalten. Und schenken, Stärke in jeder Lebenssituation, auch Durststrecken zu überstehen. Singen wir das nicht manchmal aus Nehemia 8, Vers 10, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Geistlicher Reichtum. Und manchmal ist es auch so, was im Alten Testament häufiger war, im Neuen Testament weniger, aber auch zu unseren Zeiten, dass wenn der Herr es für gut erachtet, wir auch äußere Güter geschenkt bekommen. Der Paulus hat es zum Beispiel erlebt. Der hatte auch Zeiten, wo Gott ihm irdischen, nicht geistlichen, irdischen Segen und Überfluss geschenkt hat. Vielleicht hat er ganz viel bekommen von irgendeiner Gemeinde, dass er jeden Tag einen ganz reich gedeckten Tisch hatte. Er schreibt das auch an die Philipper. Ich verstehe mich in Kapitel 4, Vers 12, ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Das heißt, Gott muss ihm in irgendeiner Strecke seines Lebens Überfluss gegeben haben. Das war auch ein Segen Gottes. Also was Materielles, Irdisches. Und so hat der Herr auch Zeiten des Mangels ausgeglichen. Das waren jetzt nur einige Beispiele, wie der Herr Gotteskinder auf ihrem Glaubensweg und bei ihrem Dienst für den Herrn, für alle Entbehrungen, teilweise materiell und vor allem geistlich, entschädigt, belohnt und beschenkt. Und zwar in dieser Zeit, in der Lebenszeit, hier in dieser Welt. Das ist ja der erste Teil der Verheißung. Denn der Herr spricht ja, der es erhalten wird in dieser Zeit. Ein Teil der Fürsorge des Herrn für seine Kinder. Ich möchte jetzt auch noch an dieser Stelle nochmal 2 Missverständnissen vorbeugen. Wenn wir jetzt hier so von der Fürsorge und vom Segen des Herrn sprechen, dann wäre es ein großes Missverständnis, wenn wir glauben würden, Jesus verspräche jedem Nachfolger ein irdisches Paradies. Das ist nicht der Fall. Das wisst ihr auch, aber das möchte ich gerne nochmal erwähnen. Der Predigttext besagt das nicht. Wer Jesus folgt, hat ein glückliches, von nur allein von überreichem Segen überquellendes Leben ohne Probleme. Das sagt der Herr hier nicht. Es wäre ein Missverständnis. Wie gesagt, Jesus' Nachfolger mussten leiden. Viele sogar als Märtyrer ihr Leben für Jesus lassen. Manche waren auch krank, auch Paulus war vielleicht krank. Timotheus war krank, schreibt Paulus zu ihm. Und der Herr hat es in dem anderen Paralleltext in Markus 10 auch mit erwähnt. Lukas hat es nicht überliefert, aber Markus. Und da sagt der Herr eben mitten im Satz heraus, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter und Äcker unter Verfolgung. Und da merken wir, Jesus hat es gleich mit erwähnt, dass dieses Missverständnis gar nicht erst aufkommt. Aber was der Herr Jesus in dieser Verheißung, um die es heute geht, dir und mir verspricht, ist, ich sorge für dich. Ich bin dein Versorger. Ich segne dich. Und diese Fürsorge durch den himmlischen Vater, die wird dich und mich nicht unbedingt vor allen Leiden verschonen. Das nicht. Aber es wird dich ganz sicher begleiten. Auch durch tiefe Täler, und sie wird niemals aufhören. Auch im Leiden nicht, auch in der Krise nicht. Sie wird sogar auf diese Krise exakt vom Herrn abgestimmt sein. Das heißt zum Beispiel auch, dass Gott und eben nicht der Zufall bestimmt, dass er das Ausmaß der Krise bestimmt, dass er die Grenze der Krise genau bestimmt. Die Grenze deiner Durststrecke und dass er uns genau die Geschenke gibt, die wir als Ausgleich brauchen. So ist der Herr. Und das andere Missverständnis wäre, dass wir jetzt sagen, naja, der Herr hat ja dem Petrus und den anderen gesagt, wer seine Frau und seine Familie verlassen hat. Ein Missverständnis wäre jetzt, dass Jesus es für möglich hält, dass man um Jesu Willen aus seiner Ehe flüchtet. Das dürfen wir nicht. Es sollen auch nicht alle Christen Familien oder Besitz komplett aufgeben. Das dürfen wir hier auch nicht verstehen, dass wir alle irgendwie wie Asketen jetzt und wie Mönche leben sollen. Jesus hat nicht vom Verlassen der Ehefrau gesprochen. Also von dem ständigen Verlassen. Hier müssen wir sagen, Gott möchte das nicht, weil es widerspräche allen Aussagen zur Ehe in der Schrift. Dass jemand jetzt behaupten könnte, ja, um Jesu Willen muss ich meine Frau oder meinen Mann verlassen. Hebräer 13,4 sagt, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden. Oder Matthäus 19,6, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Kann man nicht einfach sagen, ja, ich bin jetzt Christ, für mich gilt das nicht. Wegen Jesus komme ich auf die Idee, das geht nicht. Gott will auch, dass wir unsere Familien versorgen, 1. Timotheus 5,8. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger, sagt Paulus. Also wenn Jesus hier in Lukas 18 vom Verlassen spricht, meint er eher sowas wie eine Fügung, die unentrinnbar ist, in die ich einfach hineingestellt werde. Eine Fügung Gottes in meinem Leben, der ich mich beugen muss, wie die Leute hier, dieser Jemal, von dem da geschrieben wird, sein Haus wurde abgebrannt. Er musste sich jetzt dem fügen, dass er seinen Besitz aufgeben musste. Er musste ihn verlassen. Es geht also hier eher um ein Verlieren, nicht um ein aktives, ich verlasse jetzt. Das kann es in manchen Punkten auch geben, aber wir dürfen das jetzt nicht hier auf die Ehe übertragen. Das wäre dann ein Missverständnis dieser Stelle. Ein Beispiel im Kleinen jetzt von Petra und mir. Ich habe auch eine ganz lange Zeit zum Beispiel das Verständnis meiner Mutter verloren. Auch teilweise das Verständnis meiner Brüder. Als wir beide uns einer Gemeinde, die halt nach dem Neuen Testament Gemeinde bauen möchte, angeschlossen haben. Damals in Norddeutschland einer freikirchlichen Gemeinde. Sie konnten es nicht verstehen. Also haben wir das Verständnis meiner Mutter verloren in diesem Punkt. Aber wir dürfen lernen, der Herr sorgt für seine Kinder. Und er wird auf seine Art immer wieder, solange wir hier auf dieser Erde leben, ausgleichenden Segen austeilen. Entweder materiell und oder vor allen Dingen geistlich. Und das steckt in diesem vielfältig drin. Der wird es vielfältig empfangen. Da gibt es auch andere Verheißungen in der Schrift dazu. Denkt nur daran, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Oder 1. Petrus 5, 7, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch, seine Fürsorge. Fazit, Gott sorgt für seine Kinder und belohnt Leute, die bereit sind, von ganzem Herzen Jesus zu folgen. Der Herr wird Mängel in deinem Leben, die aufgrund von Entbehrungen um des Herrn willen oder aufgrund deines Gehorsams entstehen. Diese Mängel wird der Herr vor allem durch geistliche und manches Mal sogar durch materielle Segnungen ausfüllen. Ist es nicht der beste Lohn, den man sich vorstellen kann, unter der lebenslangen Fürsorge von keinem Geringeren als dem lebendigen Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, zu stehen, unter seiner Fürsorge? Er ist vollkommen. Jetzt noch ein kurzes Pünktchen. Das dauert nur, weil es bei mir eine Seite in 14er Schrift ist, nur 2,5 Minuten, dann ist die Predigt aus. Punkt 3. Ein noch höherer Gewinn als das ist natürlich, was hat Jesus noch erwähnt, das ewige Leben. Mit den Worten und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben hat Jesus doch seine Antwort an die Jünger abgeschlossen. Eins ist klar. Ewiges Leben, das kann natürlich nicht durch Opfer, nicht durch Verzicht auf weltliche Güter, nicht durch Entbehrungen um des Herrn willen oder durch irgendwelche Leiden, in die wir verwickelt werden, irgendwie verdient werden. Warum? Es ist ein Geschenk aus Gnade. Das ewige Leben ist ein Lohn, der auch für alle Erlösten gleich ist. Das ewige Leben ist ein Gnadengeschenk, seine unbegreifliche Gabe für alle, ihr wisst es, die sich im Leben zu Jesus bekehrt haben, die wiedergeboren wurden, die ihr Leben dem Herrn geweiht haben und aus Dankbarkeit nun nach seinen Zielen fragen, ihm dienen. Wir können die Größe des ewigen Lebens, das im Glauben ja schon begonnen hat, das hat ja bei jedem von euch, der Jesus kennt, schon längst begonnen, ab Bekehrung. Diese Größe, die können wir kaum fassen. In der Ewigkeit wird es sich mit unfassbarer Herrlichkeit und in Gemeinschaft mit unserem geliebten Herrn vollenden und entfalten. Ansatzweise dürfen wir es begreifen. Das ewige Leben ist der gewaltigste Lohn und die überwältigendste Fürsorge des Vaters für seine Kinder. Es ist übrigens unabhängig von deinen Dienstjahren für Jesus. Darauf kommt es nicht an. Es wird allen geschenkt, die sich allein auf die Gnade des Herrn verlassen. Es beinhaltet die zukünftige Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes, wie es Paulus einmal beschreibt, im Himmel, Römer 8. Die Gabe des ewigen Lebens darf unser Herz erfüllen, damit wir erkennen, um wie viel mehr es alle nur erdenklichen Widrigkeiten und Entbehrungen übersteigen wird. Amen.
Amen. Amen.
Lasst uns ein Lied zusammen singen aus dem blauen Buch. Das ist die Nummer 69. Genau, das heißt auch dich erkennen, Jesus. Und greift ein bisschen so diesen Gedanken auf von Paulus im Philipperbrief, der gesagt hat, mein Ziel ist jetzt Jesus erkennen. Das ist meine Hauptrichtung in meinem Leben. Nummer 69 im blauen Buch.
Ich hoffe, es stimmt. Die Nummer?
Ja, passt.